Sohn Isais, einen Mann nach meinem Herzen. Der soll meinen ganzen Willen tun. Aus dessen Geschlecht hat Gott, wie er verheißen hat, Jesus kommen lassen als Heiland für das Volk Israel. Es soll um diesen David gehen, den Mann nach dem Herzen Gottes, an dem wir so viel erkennen können, wie Jesus ist. Und darum soll es gehen. So, und jetzt bitte die erste Folie. Da heißt es in 2. Samuel 7, die Verse 1 und 3, 1 bis 3. Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte vor allen seinen Feinden umher, sprach er zu dem Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Zedernhaus und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken. Nathan sprach zu dem König: Wohlan, alles, was in deinem Herzen ist, tu, denn der Herr ist mit dir. Die nächste. Da sitzt der David in seinem Haus. Wer schon mal in Jerusalem war, wird kaum etwas wiedererkennen, was ihr da seht. Heute wäre Jerusalem viel, viel größer. Damals war es einfach an einem Hang, an einem Felssporn gelegen, eine kleine Stadt mit einer Mauer umgeben und hier mittendrin der Palast Davids. Ein Haus aus Zedern, wie wir im Text hören. Sprich, da hat man etwas Besonderes gemacht, nämlich die langen Zedernbalken genommen, dass du ein Dach drauf machen kannst. Großes Problem, wie baut man ein Dach in dieser Zeit? In einem Land, wo du keine langen, geraden Baumstämme hast. Kamen aus dem Libanon, wie wir verschiedentlich bei David und bei Salomo hören. Ein Haus aus Zedern, ich hätte es mir ein bisschen prächtiger vorgestellt. Das blieb seinem Sohn Salomo vorbehalten. Ein kleiner Ort. Was fehlt da noch zu der Zeit? Der Tempel. Später wird mal da oben der Tempel stehen. Jetzt ist da noch kein Tempel. Die nächste bitte. Da habt ihr diesen Palast. Das ist eher wie eine Burg gewesen, eine Festung. Da habt ihr eine Stützmauer. Nächstes bitte. Und das ist das Ganze von oben gesehen, was man heute noch sieht. Da habt ihr diese Stützmauer. Ja, gerade da oben stand dann mal der Palast Davids. Ich finde es faszinierend, in Jerusalem zu sein. An der Stelle, hier am Davidspalast, hier irgendwo stehend, und mir zu überlegen, wie Gott damals dem David durch den Propheten Nathan diese großartige Prophetie gegeben hat. Da wird Bibel erlebbar. Das fand und findet in Raum und Zeit statt. Das ist nicht irgendwo. Da heißt es weiter, sieh doch, ich wohne in einem Zedernhaus und die Lade Gottes wohnt unter Zeltdecken, ist doch nicht ein angemessener Wohnort Gottes, so ein Zelt. Ich will ein Haus bauen und der Nathan sagt, ja, das passt, mach. Gutes Anliegen. Nächste Folie bitte. Ach, die habe ich vergessen, Entschuldigung. Da habt ihr nochmal, wie es heute aussieht, hier oben mit dem Felsendom. Da irgendwo oben stand auch der Tempel Salomos. Und das, was hier hervorgehoben ist, so klein war die Davidstadt. Nächste.
In der Nacht aber kam das Wort des Herrn zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne, habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, sondern bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. 400 Jahre wohnt, in Anführungszeichen, Gott in einem Zelt und zieht mit dem Volk durch die Gegend. Und auch zu dieser Zeit ist Gott noch nicht sesshaft geworden. Gott ist in gewisser Weise immer noch auf der Wüstenwanderung. Deshalb ist das doch ein super Anliegen, was der David hat. Das ist für mich wie ein Bild. Du überlegst dir, das ist doch eine gute Sache. Da möchte ich im Reich Gottes etwas bewirken. Da hat Gott doch offenbar eine Aufgabe für mich. Spricht nichts dagegen, oder? Gott ein Haus zu bauen, außer Gott. Außer Gottes Willen. Ich weiß aus meinem Leben, dass ich schon viel vorhatte. Gute Dinge vorhatte. Und wenn das nicht wirklich nach dem Willen Gottes ist, dann ist es nicht gut. Auch wenn es menschlich gut sein mag und wenn es durch einen Propheten bestätigt werden sollte. Es ist manchmal nicht leicht zu erfahren, was wirklich der Wille Gottes ist, wenn du so gute Absichten hast. Aber ich ertappe mich auch dabei, dass ich mir manchmal nicht die Zeit nehme, Gott wirklich zu fragen, ist das dran? Bin eher der Typ, der dann losgeht. Ich glaube, das können wir hier lernen. Gut ist es dann, wenn Gott es will. Und er wird uns zeigen, was er will. Und dann wird es gesegnet sein. Nächste Folie. So sah das Ganze aus. Ich habe in einem Zelt gewohnt und das schon mehr als 400 Jahre zu diesem Zeitpunkt. Ein Zelt mit allem drum und dran, mit einem Altar, wo geopfert wurde, mit einem Becken mit Wasser und hier drin das Allerheiligste, wo Gott wohnt. Könnt ihr erkennen, was das da ist? Die Wolkensäule als ein Zeichen, Gott ist gegenwärtig. Da wohnt Gott. Da ist Gott zu finden. Ist auch nicht schlecht. Ganz, ganz prächtig. Warum betone ich das so? Gott lässt sich sehr viel Zeit, nimmt sich sehr viel Raum in der Bibel, um ganz genau zu beschreiben, wie diese Stiftshütte, wie sie genannt wird, gebaut werden sollte. Und gebaut wird, so hat Gott sich das vorgestellt, seinen Wohnort, bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt möchte David etwas Neues machen. Da sagt Gott etwas Erstaunliches. Ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Das ist in eine Zeit hinein, der Hermann hat es schon vorhin angedeutet, in eine Zeit hinein, wo ein Krieg nach dem anderen war. Wo David ein Großreich schafft nach dem Willen Gottes. Aber wenn über Jahre Krieg geführt wird, nach was sehnst du dich? Endlich Frieden, endlich Ruhe. Kein Krieg, keine Zerstörung, keine Toten mehr. Und dann sagt Gott, ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben. Ich will dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und dann geht es weiter. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Merkt ihr, dass es gerade auf den Kopf gedreht ist? David will Gott ein Haus bauen und jetzt sagt Gott, nein, ich will dir, David, ein Haus bauen. Erstaunlich. Ich möchte im Folgenden zwei Schritte gehen mit uns. Gott baut David ein Haus, einmal durch seinen Sohn Salomo und einmal 1000 Jahre später durch seinen Sohn Jesus. Gott baut David ein Haus durch Davids Sohn Salomo. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Das ist so ineinander verwoben. Lasst sie liegen, die fliegt öfter. Das ist so ineinander verwoben. Da ist von Salomo die Rede und da ist schon von der Blick auf Jesus hinaus. Da ist davon die Rede, ich will dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird, dem will ich sein Königtum bestätigen. Ja, Salomo bekommt das Königtum Davids bestätigt. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Ja, Salomo baut tatsächlich ein Haus. Nicht eine Familie, nicht eine Dynastie, werden wir noch drauf kommen, sondern ein reales Haus, den Tempel. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will bestätigen seinen Königsthron ewiglich. Da geht schon der Blick langsam weiter auf unseren zweiten Punkt, der später kommt, auf Jesus. Wir lesen dann bei Salomo, 1. Könige 5, Vers 19. Siehe, so habe ich gedacht, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen, wie der Herr zu meinem Vater David gesagt hat, dein Sohn, den ich an deiner Stadt auf deinen Thron setzen werde, der soll meinem Namen das Haus bauen. Ein Haus, ein Gebäude zu Gott, für Gottes Namen. Das muss irgendwo passen. Das muss irgendwo die Größe Gottes ausdrücken. Aber Gott hat doch gerade noch gesagt, wie soll ich denn in einem Haus, ich sage es mal mit meinen Worten, wie soll ich denn in ein Haus passen? Ihr kennt Kirchen heute, also ältere Kirchen. Wenn ihr nach Köln geht und dann Gotik habt, das strebt gegen Himmel. Strebt gegen Himmel. Kann das die Größe Gottes fassen? Wie viel haben wir uns im Laufe von Jahrhunderten bemüht, Gott ein Haus zu bauen, das zu ihm passt? Und wir haben schon am Anfang hier, als das erste Haus für Gott gebaut wird, bei der Größe Gottes, das geht gar nicht. Das wird das nicht fassen können. Das wird immer begrenzt sein. Und doch sagt Gott, bau mir ein Haus. Machen wir mal ein Bild von Salomos Tempel. Das sah prächtig aus. Auch da eine lange Bauanleitung und wie das gebaut wird. Auch wieder mit Altar. Der war groß. Da musste man hochsteigen. Da seht ihr eine Person stehen. So groß war dieser Brandopferaltar. Und das Waschbecken. Und 10 solche Kesselwagen und 2 Säulen, alles das, wie es beschrieben wird. Nächste bitte. Da haben wir nochmal den Aufbau. Brandopferaltar, Becken. Bis hierhin kamen die Israeliten. Bis hierhin. Hier konnten sie opfern lassen, um Gott zu besänftigen. Hierdurch Da durften nur noch die Priester. Sie durften ins Heilige. Aber hier, vielleicht könnt ihr es einigermaßen ahnen vom Bild, wo die Bundeslade und die Cherubim standen, da wo Gott wohnt, da kommt keiner hin. Außer der Hohepriester einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag. Das ist der Wohnort Gottes. Auf der einen Seite legt sich Gott fest, hier bin ich zu finden. Auf der anderen Seite sind wir weit weg. Nächstes bitte. Und jetzt sieht die Stadt mit dem Tempel anders aus. Wir haben hier unten wieder die Davidstadt, der Davidspalast. Da waren wir schon eben. Und jetzt ist hier oben der Tempel, den Salomo gebaut hat. Darum geht es. Eine prächtige Stadt, aber immer noch recht klein. Auch das ist für mich wie ein Bild. Der gewaltige Gott, der herrliche Gott, erwählt eine kleine Stadt, einen kleinen Tempel und wohnt dort. Wie ein Bild für dann, als Jesus 1000 Jahre später bald Mensch wurde. Der ewige Gott wird Mensch. Nächstes bitte. Hier geht es weiter bei Salomo. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Da merken wir auch schon, es geht irgendwo zu Jesus weiter. Und doch springen wir nicht zu schnell zu Jesus. Springen wir nicht zu schnell zu Jesus. Das sagt Gott auch dem Salomo zu. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Saul war der König vor David. Von ihm wurde die Gnade weggenommen. Wenn ihr die Geschichte Salomos kennt im ersten Königsbuch, dann wisst ihr, wie dieser Salomo ganz gut beginnt. Der Salomo, ich bin schon bei Salomo, der Salomo ganz gut beginnt und doch immer mehr in die Abgötterei gerät. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ist doch eigentlich unvorstellbar, wenn Gott mein Vater ist, dass ich so daneben gehe, oder? Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Das ist für mich so ein durch und durch neutestamentliches Thema. Wenn wir in den Hebräerbrief schauen, jeden Sohn, den Gott liebt, jedes seiner Kinder, das er liebt, erzieht Gott. Wenn du von Gott nicht erzogen wirst, bist du eigentlich kein Kind. Und es mangelt nicht an der Erziehung Gottes, zumindest in meinem Leben, sondern dass ich das zulasse. Immer wieder ertappe ich mich dabei, wie ich dem ausweichen will. Ganz ähnlich wie der Salomo sich dem nicht gestellt hat. Bei ihm waren es die Zahl, die insgesamt genannt wird, sind 1000 Frauen, die alle ihre Götzen mitbringen. Gehen wir nochmal zurück auf das Bild von Salomos Jerusalem. Genau. Da hast du hier den Wohnort Gottes und wir lesen im Text auf den anderen Hügeln, überall außenrum, gibt es Heiligtümer für die fremden Götter. Das ist der Salomo. Dabei, er hatte doch die Erziehung Gottes. Er wusste das alles. Gott hat ihn nicht losgelassen, genau wie es hier steht, meine Gnade soll nicht von dir weichen. Aber er hat sich dieser erziehenden Hand Gottes nicht gestellt. Ich möchte uns Mut machen. Erziehung, Strafen Gottes ist nichts Schönes. Aber es führt zur Veränderung. Es führt zu neuem Leben. Es macht uns Jesus ähnlicher. Und es ist die liebende Hand Gottes. Wenn ich meine Kinder erzogen habe, es war nicht immer eine liebende Hand. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Ich bin froh, dass ich in der liebenden Hand Gottes bin, die mich erzieht. So wie es hier bei Salomo heißt. Und dieser liebenden Hand Gottes möchte ich mich stellen, denn es gibt nichts Besseres. Gehen wir zum zweiten Schritt. Gott baut David ein Haus durch Davids Sohn Jesus. Gott baut David ein Haus durch Davids Sohn Jesus. Vers 16. Aber dein Haus, also das Haus Davids, und dein Königtum, das Königtum Davids, sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Schon in Vers 14 hieß es, Davids Königsthron soll ewiglich bestehen. Nochmal die Situation. Vorher war Saul erster König. David ist der zweite König. Der Saul wurde abgelöst. Sein Königtum hat keinen Bestand. David ist nicht der Sohn Sauls. Die Dynastie geht genau ein Glied. Und jetzt ist der David als erster wieder dran. Und Gott sagt ihm, aber jetzt geht dieses Königtum ewig. Was für eine Zusage. Was für eine Zusage. Wenn du irgendein Wort in diesen Versen immer wieder vor Augen findest, so in den Versen 11 bis 16, dann ist es beständig, fest, befestigen, bleibend. Das ist Gott. Das ist Gott. Wir Menschen sind so wetterwendig, oder? So schnell wird etwas geändert und verworfen und neu. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann nehme ich halt Plan B. So ist Gott nicht. So ist Gott nicht. Er ist beständig und seine Aussagen sind absolut feststehend. Ich habe die Überschrift hier gewählt, Gott baut David ein Haus durch Davids Sohn Jesus. Ist denn David der Vater von Jesus und Jesus der Sohn Davids? Wie fängt denn das Neue Testament an? Ja, kann jemand den ersten Vers... Das ist ja eigentlich das wichtigste Buch, das wir haben. Kann jemand den ersten Vers uns sagen? Der Rainer hat gesagt, die Geschichte Jesu Christi heißt es, glaube ich, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Stimmt, ich habe es gedreht. Ja. Das, was wir hier haben in der Bibel, ist die Geschichte des Sohnes Davids. Da merken wir, was für eine Bedeutung dieser David eigentlich hat. Wenn du eine Vorankündigung Jesu willst in einer Person, dann musst du zu David gehen, so wie wir es heute kurz tun. Da ist die Bibel Alten und Neuen Testaments voll davon. Ich finde es so ein faszinierendes Thema, wie dieser König David eine Vorschattung ist vom König Jesus. Das ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Was ich da vor allem mitnehmen möchte, ist, Jesus herrscht als König. Jesus herrscht als König heute. Ich lese uns mal Psalm 2, die Verse 6 und 7. Psalm 2, 6 und 7. Da spricht Gott: Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Also dort in Jerusalem, Zion, da haben wir eben gesehen im Bild, das ist da, wo der Tempel stand, Zion. Da habe ich, Gott, meinen König eingesetzt. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wann wird dieser König eingesetzt? Wann wird dieser König Jesus eingesetzt? Als Stephanus, da sind wir knapp nach Pfingsten, diesen unvergleichlichen Blick in den Himmel tut, Apostelgeschichte 7, da sieht er diesen König Jesus schon. Da sagt Stephanus, Apostelgeschichte 7, 55, da heißt es über Stephanus, Stephanus voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Der Platz zur Rechten, das ist der Platz des Königs. Das ist der Platz dessen, der regiert. Das ist der Platz dessen, dem alle Macht gegeben ist. Wir waren eben beim ersten Vers des Matthäus-Evangeliums. Ganz am Ende heißt es, mir ist alle Macht gegeben. Alle Macht. Nicht, mir wird irgendwann mal später alle Macht gegeben sein. Mir ist alle Macht gegeben. In einem alten Kirchenlied heißt es, er sitzt im Regiment. Das ist wunderbar, aber ich möchte das in meinem Alltag erleben. Ich möchte erleben, dass ich mir dieses Königs Jesus, der heute regiert, in meinem Alltag gegenwärtig bin. Der Jesus, der alles kann. Der Jesus, dem nichts aus den Händen gleitet. Der Jesus, der mich und dich über alles liebt und alles wohlführt. Diesen König Jesus möchte ich nicht nur mit Liedern besingen, sondern in meinem Alltag mehr und mehr gegenwärtig haben. Wollt ihr das auch? Da heißt es, wie haben wir vorhin gesungen, noch verbirgt die Dunkelheit das Licht. Aber da ist doch schon so viel Herrlichkeit bei diesem König Jesus. Das heißt in Epheser 1, Vers 3, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in Christus. Was für eine Herrlichkeit. Was ist uns schon jetzt geschenkt? Auf der einen Seite gehen wir in Richtung einer wunderbaren Zukunft, ja. Und auf der anderen Seite, das Reich Gottes ist angebrochen, sagt Jesus. Er regiert. Und ich möchte mehr davon erleben. Möchte mehr erkennen, was es heißt, Jesus ist König. Er ist Herr über mein und dein Leben. Ich möchte uns die beiden vielleicht schönsten Verse dazu lesen. Das ist eigentlich Weihnachten. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Jesaja 9, 5 und 6. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Uns ist ein Kind geboren. Die Herrschaft Christi ist angebrochen, ja. Manchmal verzage ich bei dem Gedanken, weil so wenig sichtbar zu sein scheint und weil die andere Seite so stark zu sein scheint. liegt das aber vielleicht doch stärker an meinen Möglichkeiten und nicht so sehr an Jesu Möglichkeiten. Mir geht es so, ich schaue viel zu viel auf das, was möglich ist, mir möglich ist, uns Menschen möglich ist, uns als Gemeinde möglich ist und viel zu wenig auf das, was dem König möglich ist. Christus regiert. Ich möchte noch den Vers 14 dazu nehmen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Bei Salomo noch sehr klein, kaum greifbar für uns. Aber bei Jesus, das Neue Testament ist voll doch davon, ganz besonders das Johannesevangelium, was es heißt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Die Juden zur Zeit Jesu verstanden sofort, von was die Rede ist. Gott ist nicht nur Herr und König, sondern schon im Alten Testament gibt es auch Gott als Vater. Zuerst für den Messias, ja, aber dann auch weiter für das ganze Volk. Ich finde es so faszinierend, durch das Neue Testament, vor allem durch die Evangelien, vor allem durch das Johannesevangelium zu gehen und ganz neu zu überlegen, wie geht eigentlich der Vater mit dem Sohn um und wie geht der Sohn, welche Beziehung hat der Sohn Gottes zu seinem Vater? Das hab ich schon so oft gelesen. Manches kennt man auswendig und ich entdecke immer wieder neu. Ja, Beziehung. Wie sich der Sohn dem Vater unterordnet. Wie der Sohn dem Vater vertraut. Wie der Sohn weiß, er hat einen Auftrag vom Vater. Und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Und dann heißt es in Römer 8, ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstest, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Abba, lieber Vater. Dieses 8. Kapitel ist so wunderbar. Das endet mit 9 Versen, wo es darum geht, dass mich nichts von der Liebe Christi scheiden kann. Wenn mich nichts von dieser Liebe trennen kann, und da wird ja alles Mögliche aufgezählt und Unmögliche, Schwere, wenn mich nichts von dieser Liebe Christi trennen kann, dann ist Gott wirklich mein Vater. Und dann kann ich als ein Kind in seiner Nachfolge stehen. Ich finde es faszinierend, wir sind hier in 2. Samuel 7, vor 3000 Jahren gewesen und machen den Sprung zur Geburt Jesu vor 2000 Jahren. Und das gilt heute immer noch. Die gleichen Prinzipien, die hier stehen, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ich möchte einen letzten Punkt machen. Bin mir wohl bewusst, dass ich diesen Text heute Morgen nicht ausschöpfen werde. Und ich glaube, wenn ich Stunden drüber spreche, bei dem Text habe ich Bedenken, ob ich den jemals ausschöpfe. Ist wirklich einer der großartigsten Texte in der Bibel. Da heißt es in Vers 11, der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Stichwort Gemeinde als Haus Gottes. Im Neuen Testament wird tatsächlich die Gemeinde als Haus Gottes bezeichnet. Das singen wir ja manchmal. Ihr kennt vielleicht das Lied, Gott baut sein Haus Stein auf Stein. Wir müssen neu und verändert sein. Gott baut sein Haus. Wir sitzen hier in doppeltem Sinne in seinem Haus. Außer dem Gebäude. Auch die Gemeinde. sein Haus. Das heißt in Hebräer 3, Vers 6, Christus war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Christus war treu als Sohn über Gottes Haus. Wir stehen gerade in der Gemeinde an einer nicht ganz leichten Stufe, sage ich mal. Wir haben in einer Woche, in 6 Tagen, Ältestenwahl. Ich bin sehr froh über unsere Ältesten, die letzte Periode war 3 Jahre, aber auch schon zuvor, treu über das Haus Gottes nicht geherrscht, sondern gedient haben. Ich formuliere das ganz bewusst so. Ja, Gott gibt uns Männer, die diesen Dienst versehen. Wunderbar. Und jetzt sind wir plötzlich erschrocken, dass nur 2 Kandidaten zur Verfügung stehen. Ich möchte an der Stelle daran erinnern, dass hier in unserem Text von einem beständigen Haus die Rede ist. Von einem Haus, das nicht wanken wird, sondern ewig bestehen. Das meint nicht unser zartes Pflänzlein hier in Bad Godesberg zuerst. Aber Gemeinde Jesu wird nicht untergehen. Gemeinde Jesu wird nicht untergehen. Jesus selber sagt, die Pforten der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Ja. Genauso fest, wie Gott diese Dynastie Davids bis Jesus gesetzt hat, genauso fest steht seine Gemeinde. Ich möchte zuversichtlich in die Zukunft schauen, nicht voll Angst, was wird nun werden. Noch eine Bibelstelle im Neuen Testament ist mir da dieser Tage wichtig geworden. 1. Korinther 3. Da ist davon die Rede, dass die Gemeinde Wohnort Gottes ist. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Wir als Gemeinde, die paar 10 Leute, die wir sind, sind Tempel Gottes. Erinnert ihr euch an die, bei der Stiftshütte vorhin bei dem Bild an die Wolkensäule, die da oben rauskam? Das war das Zeichen, Gott ist gegenwärtig. Und wir lesen im Alten Testament immer wieder, wie diese Heiligkeit Gottes schon bedrohlich war, aber gut war. Und Gott weicht nicht. Ich bin froh, dass wir als Gemeinde ein Wohnort Gottes sind, ein heiliger Wohnort Gottes. Wir haben dafür zu sorgen, dass wir heilig bleiben. Ja, sagen wir es anders, besser, dass wir von ihm mehr und mehr geheiligt werden. Ja, er ist treu. Er verlässt diese Gemeinde nicht, denn das ist sein Haus. Und an der letzten Stelle, 1. Timotheus 3, 15, da sagt Paulus, wenn ich erst später komme, sollst du wissen, Timotheus, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Gott hat uns gute Anweisungen gegeben, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Und dem müssen wir weiter nachgehen. Das tun wir die Jahre über und das werden wir weiter tun. Das ist unsere Aufgabe. Ich freue mich, dass Gott diese Gemeinde ins Leben gerufen hat und dass in dieser Gemeinde er immer noch gegenwärtig ist. Und ich glaube, dass das weitergeht. Kommen wir zum Schluss. Da heißt es im Psalm 132, der Herr hat David einen Eid geschworen, dann wird er sich, davon wird er sich wahrlich nicht wenden. Ich will dir auf deinen Thron setzen einen, der von deinem Leibe kommt. Jesus regiert. Lasst uns beten. Herr Jesus, du sitzt im Regiment. Du hältst alles in den Händen. Dir ist alle Macht gegeben. Über mein Leben, über deine Gemeinde, aber auch über die ganze Welt. Und bei allem, was ich nicht verstehe, du bist das Licht der Welt. Und du kannst es hell werden lassen. Herr, ich danke dir, dass du treu bist und dass du deinen Weg auch mit uns bis ans Ende gehen wirst. Du verlässt uns nicht. Herr, du hast uns einen Auftrag gegeben, ein Stück an deinem Haus mitzubauen. Danke, dass du uns die Kräfte gibst. Danke, dass du uns die Menschen gibst. Und vor allem danke, dass du die Mitte bist. Amen.
Amen.